Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Und nochmal ein frohes neues Jahr. Das hatten wir noch gar nicht so richtig. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Und ich freue mich zum ersten Mal, dass meine Frau mit dabei ist. Es hat leider bisher nie geklappt, aber jetzt schon. Genau, das ist Eva, meine Frau. Wir sind jetzt seit 1,5 Jahren verheiratet. Noch ganz frisch. Genau, aber sehr glücklich verheiratet. Und wir dienen zusammen auch in der Elim. Sie ist auch viel mit dabei. Ein bisschen weniger, seitdem sie jetzt einen Vollzeitjob hat im Jugendamt. Vielleicht, ne. Genau, aber ich freue mich sehr, dass ich wieder hier sein darf. Und habe ein Thema mitgebracht, das mich sehr beschäftigt, seit ein paar Monaten eigentlich schon. Also es ist so ein Thema, wo wir in der Gemeinde schon länger drüber nachdenken, was aber ein bisschen neu angeregt wurde, als wir einen Gastprediger hatten, und zwar den Israel Naftali. Der kommt sogar aus Israel, also der Name ist Programm. Und der war im November ungefähr, war der bei uns, um auch ein bisschen zu berichten aus Israel, was da die Situation ist, wie dort der Stand ist. Wir hatten ihn schon mal eingeladen, da ging es nicht, weil sein Flug gestrichen wurde aufgrund vom Krieg, aber er hat es dann doch noch geschafft und hat so ein bisschen berichtet und hat dann vom Volk Israel gesprochen auch und hat aber eine Stelle genannt, die möchte ich euch einmal vorlesen, die mich sehr bewegt hat dann. Steht in Römer 11, Vers 25 steht das. Dort steht, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und da geht es dann noch weiter über Israel, dass Paulus schreibt quasi, zur Zeit ist das Volk Israel verstockt, aber Gott möchte sein Volk zurückholen. Und hier steht aber das Wort, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und der Israel Naftali hat es gesagt, dass das Wort Vollzahl ist gar nicht unbedingt eine Zahl, sondern es geht dort um ein Level von geistlicher Reife. Das hat er gesagt. Also dieses Wort im Hebräischen heißt eigentlich auch, bis die Heiden zu einem gewissen geistlichen Level gekommen sind, also zu einer gewissen geistlichen Reife erlangt sind. Und das Thema geistliche Reife ist ein Thema, das uns sowieso schon länger beschäftigt in der Gemeinde, weil wir uns das echt wünschen, dass wir geistlich reife Christen werden, dass wir im Gottesdienst zusammenkommen und uns erbauen, ermutigen und reif werden darin, von Jesus zu erzählen und rauszugehen. Und das hat mich nochmal so neu angeregt, zu überlegen, was ist denn eigentlich geistliche Reife? Also wir reden oft so darüber, aber so richtig ein Verständnis davon muss man erstmal haben. Und dann habe ich mal ein bisschen überlegt, wenn es dann immer weitergeht, so ein paar Vorschläge für geistliche Reife ist zum Beispiel, dass man Menschen von Jesus erzählt oder dass man in ihm gefestigt ist, ihm vertraut. Die Geistesgaben sind oft auch, wo Leute sagen, das ist eine geistliche Reife. Andere Menschen lieben, mehr wie Jesus werden. So, das sind alles gute Punkte. Aber ich habe für mich irgendwann mal das runtergebrochen und habe gemerkt, eigentlich ist geistliche Reife der Punkt, wo unsere Beziehung mit Jesus ist. Also je tiefer meine Beziehung mit Jesus ist, desto geistlich reifer kann ich sein. Und ohne meine Beziehung zu Jesus ist auch all das, was ich habe, all die anderen guten Dinge, die wir genannt haben, gar nicht so viel wert, wenn wir keine Beziehung zu Jesus haben. Also eigentlich ist es mein Wunsch, geistlich reif zu werden, indem ich mehr Beziehung mit Jesus habe, indem ich eine tiefere Beziehung mit Jesus habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, eine Zeit lang war das für mich irgendwie auch immer, es ist ein Kampf, diese Beziehung, diese Zeit mit Gott zu haben im Alltag. Aber auch so in Gesprächen in unserer Gemeinde merke ich, dass das ein weit verbreitetes Problem ist. Die Zeit mit Jesus an Priorität zu setzen und jeden Tag irgendwie Zeit zu haben. Und wenn wir uns mal reflektieren, ihr müsst euch nicht melden, aber die Frage, hattest du diese Woche Zeit mit Jesus? Und wenn nein, warum? Also ich glaube, das sind Fragen, die wir uns immer wieder mal stellen müssen, weil das ist eigentlich, wir sehen das manchmal so als Luxus an. Wenn ich dann mal Zeit habe und nichts anderes zu tun habe, dann nehme ich mir Zeit für Jesus. Aber eigentlich ist es die Grundlage. Eigentlich ist es das, worauf wir bauen. Also ohne das kann alles andere gar nicht gut werden. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir neu dahin kommen, unsere Beziehung mit Jesus zu pflegen und das jeden Tag. Und das nicht nur, wenn wir mal Zeit haben, sondern das wirklich zur Priorität zu setzen. In Lukas 6, Vers 47 bis 49 steht ein Gleichnis. Das habt ihr bestimmt auch schon alle mal gehört. Da geht es um die zwei Bauleute. Ich lese das nochmal kurz vor. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch sagen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf dem Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen. Und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig. Die Frage an euch, was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Männern? Einfach mal reinrufen. Du weißt das schon. Bitte?
Er hat auf eigene Kräfte gebaut.
Ja. Bitte? Das ist einer Unterschied, genau, ist mir mal aufgefallen. Beide hören das Wort, nur der eine tut es, der andere tut es nicht. Genau, und noch ein Unterschied. Das ist für mich zwei Wörter, die mir da ganz wichtig geworden sind. Wenn es euch nicht auffällt, sage ich es einfach. Vertrauen, ja. Für mich liegt die Betonung, die mir nochmal ganz neu aufgefallen ist, steht, er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub. Der eine Mann hat tief gegraben, der hat ein Fundament gelegt und der andere hat sein Haus einfach gebaut, ohne Fundament. Und das ist für mich die Beziehung zu Jesus. Also wenn ich tief grabe, auch wenn ich Tiefgang habe mit Jesus, nicht dieses Oberflächliche von, ja, Jesus liebt mich und ja, das ist alles wahr, aber uns fehlt manchmal so der Tiefgang in unserer Beziehung zu Jesus. Uns fehlt manchmal dieses Tiefgraben und ja, wirklich reingehen. Und manchmal lesen wir die Bibel, das ist auch gut, aber wir können viel tiefer reingehen, als einfach nur ein paar Verse zu lesen, sondern wir können wirklich die Beziehung zu Jesus bauen. Und das ist das Fundament. Das ist einer von beiden Unterschied. Der eine hat es getan, der andere nicht. Und der eine hatte eine tiefe Beziehung zu Jesus, der andere nicht. Also wenn wir uns das mal so schauen und wenn wir uns selber mal reflektieren, wenn wir irgendwie schwere Situationen im Leben haben, was haben die für einen Einfluss auf dich? Merkst du, dass dein Haus zusammenstürzt oder nicht? Und wenn es zusammenstürzt, dann hast du nicht tief genug gegraben. Denn das ist das, was das Wort sagt. Wenn wir eine tiefe Beziehung mit Jesus haben, dann wird, egal welcher Sturm kommen, unser Haus wird nicht erschüttert. Er wird es nicht einreißen können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir tief graben und dass wir so neu in eine tiefe Beziehung kommen mit Jesus. Nicht oberflächlich bleiben, sondern wirklich ein Fundament legen dafür, dass wir darauf bauen können. Aber irgendwie wissen wir das ja alle, es gibt so ein paar Störfaktoren davon. Es gibt so ein paar Sachen, die uns immer wieder hindern wollen, die Beziehung mit Jesus zu führen. Und ich möchte das einmal mit euch ein bisschen durchgehen. Und zwar ist der erste Störfaktor für mich zu viel Hektik und Lärm. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen, da geht es um die Ruhe Gottes, also Ruhe zu haben im Alltag. Und das war der Punkt, wo er gesagt hat, die Welt ist wirklich ganz schön laut geworden und ganz schön viel Lärm geworden in der Welt. Ich möchte mal ein, zwei Bibelstellen vorlesen dazu. Und zwar ist das erste in Offenbarung 14, Vers 2, da steht: Und ich hörte eine Stimme aus den Himmeln wie die Stimme vieler Wasser und wie die Stimme eines starken Donners. Und ich hörte die Stimme von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielten. Und in nächster Stelle, Psalm 29, Vers 3 steht: Die Stimme des Herrn gehet auf den Wassern, der Gott der Ehren donnert, der Herr auf großen Wassern. Oder Johannes 12, Vers 29 steht: Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Also hier wird die Stimme Gottes beschrieben und es wird immer gesagt, sie ist wie ein Donner, sie ist wie Wassermassen, sie ist laut. Jetzt ist das aber, finde ich, gar nicht so alltäglich. Also wer von euch hört denn jeden Tag Gottes Stimme wie ein Donner? Eigentlich keiner wirklich. Ich möchte euch mal eine andere Stelle vorlesen. Die steht in 1. Könige 19, Vers 11 bis 13. Da steht: Er aber sprach, er ist Gott, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, an Elia. Hier geht es um Elia. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Und er ging hinaus und er trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach, was willst du hier, Elia? Ich finde, das beschreibt Gottes Stimme eigentlich alltäglich viel besser. Weil Gottes Stimme oft im leisen Säuseln ist. Also es ist selten, dass Gott wie ein Donner spricht. Das passiert, das tut er auch immer wieder. Ich habe das auch erlebt, zum Beispiel als Gott mir gesagt hat, ich soll mein Studium abbrechen, nach Salzgitter ziehen, das war eine Donnerstimme. Aber die habe ich auch gebraucht dafür, um das zu tun. Hätte ein leises Säuseln nicht gereicht. Aber sonst so im Alltag ist es eher, dass Gottes Stimme gar nicht so laut ist, sondern er spricht eher im leisen Säuseln. Und das heißt, wir müssen uns wirklich Ruhe nehmen und Zeit nehmen, um sie zu hören. Wir brauchen Ruhe, um das zu hören, was Gott sagt. Und wir brauchen das mal, dass die Welt ruhig wird um uns herum. Ein Donner höre ich, auch wenn ich nicht darauf achte. Aber ein leises Säuseln, da muss ich bewusst mich für entscheiden, dahin zu hören. Und so ist es, glaube ich, oft mit Gottes Stimme. Wir brauchen diese Ruhe, um Gottes Stimme zu hören. Und ich habe dieses Buch gelesen, Das Ende der Rastlosigkeit heißt es, kann ich euch empfehlen, das ist sehr gut. Und da geht es aber eben darum, dass die Welt so laut geworden ist. Also wenn ich jetzt mal auf mein Leben gucke, es gibt ganz viel Ablenkungen, also wenn man Stress hat, finde ich es irgendwie, man hat so viel zu tun, man ist so in Hektik, man hat Lärm um sich herum, sagen wir mal allein nur die Medien, die so voll geworden sind. Das ist alles irgendwie Hektik und Lärm. Und es braucht es, dass wir das manchmal herunterdrehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Strategie vom Feind ist, dass er die Lautstärke der Welt schön aufdreht, damit wir Gottes Stimme nicht mehr hören. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für uns immer wieder mal die Lautstärke runterdrehen, um Gottes Stimme zu hören. Ich glaube, das ist oft so, ja, wenn man sagt, ich habe Gottes Stimme so lange nicht mehr gehört, wäre die Frage, hast du denn auch hingehört? Weil oft ist es gar nicht nur, dass Gott immer so deutlich spricht, dass du, wenn du keine Zeit mit ihm hast, das hörst. Sondern Gott spricht oft so, dass wir das hören, wenn wir Zeit mit ihm haben. Das ist ja in jeder Beziehung so. Wenn ich jetzt mit Eva spreche und ich merke, sie ist abgelenkt und hört mir gar nicht zu, dann höre ich auch auf zu sprechen. Aber wenn ich merke, sie hört mir zu und wir können miteinander kommunizieren, dann ist das fruchtbar, dann kommt da was raus. Also wir brauchen diese Ruhe, wir brauchen diese Zeit vor Gott und wir müssen das hinnehmen. Und ich habe mich oft gefragt, wie oft hat Gott schon zu mir gesprochen und ich habe es nicht gehört, weil es zu viel Hektik war um mich herum. Wie oft wollte Gott schon mich erreichen und die Lautstärke war zu hoch. Und deswegen habe ich das für mich echt neu angefangen, da wirklich hinzukommen, Ruhe zu haben und Zeit mit Gott zu haben. Denn Gott redet jeden Tag. Also ich glaube, dass wir Gottes Stimme jeden Tag hören können. Bin ich fest von überzeugt. Aber wenn wir in unseren Alltag schauen, ist es, glaube ich, nicht jeden Tag. Aber ich glaube, es liegt nie an Gott, sondern ich glaube, es liegt immer an uns, ob wir uns diese Zeit nehmen, ob wir uns diese Ruhe nehmen und ob wir auch wirklich zuhören. Und dafür müssen wir uns aber Ruhe nehmen und müssen Jesus auch mal den Sturm stillen lassen um uns herum. Also nimm dir die Zeit der Ruhe ohne Lärm und höre mal bewusst auf Gottes Stimme. Denn das ist was er zusagt. In Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Also bei Jesus finden wir Ruhe, wenn wir uns auch die Ruhe nehmen und die Zeit nehmen dafür. Und das ist für mich die Lösung für das erste Problem von Hektik. Nimm dir Zeit in Ruhe. Nimm dir Zeit, wo du einfach mal die Lautstärke runterdrehst und bewusst hinhörst auf Gottes Stimme, denn dann wird er auch reden. Der zweite Störfaktor für mich ist zu viel Ablenkung. Wir haben so viel um uns herum, was irgendwie geschieht, und so viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit irgendwie auf sich nehmen wollen. Und das alles kann uns aber auch echt ablenken von Gottes Stimme. Und das ist für mich der andere Punkt, ein wichtiger Punkt von Beziehung gerade war das Kommunikation. Jetzt ist der wichtige Punkt, Zeit miteinander zu haben. Also wenn ich das auf meine Beziehung mit Eva sehe, ist es so wichtig, dass wir Zeit miteinander haben und dass wir kommunizieren miteinander. Wir hatten letzte Woche die Gebetsallianzwoche. Ich weiß nicht, ob ihr die auch hattet hier. Wir haben das gehabt und jeden Abend hatten wir da Veranstaltungen. Und am Mittwochabend wollte ich eigentlich auch hin und habe aber entschieden, nee, ich gehe nicht, weil wir schon länger keine Zeit mehr hatten zusammen. Und wir diese Zeit brauchen. Für eine Beziehung brauchst du Zeit miteinander. Und das ist wichtig, dass wir diese Priorität auch haben, Zeit uns zu nehmen. Und genauso diese Zeit mit Gott zu nehmen. Und dann brauchen wir auch manchmal, dass die Ablenkungen weg sind. In 2. Mose 3, Vers 1 bis 4 lese ich euch mal vor. Das ist die Geschichte, wo Mose in der Wüste ist und den Dornbusch findet. Da steht: Mose aber hütete die Schafe Jethros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian. Und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und als er hinsah, siehe, da brannte der Dornbusch im Feuer. Und der Dornbusch wurde doch nicht verzehrt. Da sprach Mose: Ich will doch hinzutreten und diese große Erscheinung ansehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu schauen, rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Für mich ist es so eine Stelle, wo Mose, der hat die Schafe von seinem Schwiegervater. Ich weiß nicht, wie es euch geht, von meinem Schwiegervater habe ich auf jeden Fall Respekt. Auch am Anfang besonders. Man muss immer so ein bisschen sich reinfinden. Das ist so die Autoritätsperson in der Familie von der Frau. Und er hat bestimmt darauf geachtet, dass den Schafen von seinem Schwiegervater, dass es denen gut geht, dass da nichts passiert. Und das war seine Pflicht. Und er hat diese Pflicht sehr ernst genommen. Und trotzdem musste er diese bewusste Entscheidung treffen, sich von dieser Pflicht abzuwenden und dem Dornbusch sich zuzuwenden. Und das lesen wir auch hier. Erst als der Herr sah, dass er hinzutrat, sprach er zu ihm. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Wir sehen hier, dass wir manchmal so abgelenkt sind, auch von Aufgaben und Pflichten, auch wo wir glauben, das sind unsere Pflichten, das sind unsere Aufgaben, das müssen wir tun. Und manchmal ist es aber so wichtig, dass wir uns mal abwenden von diesen Pflichten und hinwenden zu dem, was Gott tut. Hinwenden zu dem brennenden Dornbusch, der dort ist und der auf uns wartet. Und wenn wir das tun, dann spricht Gott. Dann spricht Gott: Mose, Mose oder Janni, Janni oder Stefan, Stefan. Also wir müssen uns dem bewusst zuwenden und manchmal müssen wir uns bewusst auch abwenden von Dingen. Abwenden von Pflichten, abwenden von Aufgaben, weil manchmal sind Aufgaben so ein Gegenspieler von Beziehungen. Manchmal ist das so, dass wir glauben, wir müssen etwas tun und lassen Gott nichts tun. Weil eigentlich ist Gott ja derjenige, der wirkt. Und da müssen wir uns manchmal so umwenden. Und auch da denke ich mir manchmal an, wie vielen brennenden Büschen bin ich schon vorbeigelaufen? Weil ich glaubte, ich musste jetzt irgendwas tun und habe nicht gesehen, was Gott tut. Und da müssen wir manchmal echt so uns abwenden von Pflichten. Wir haben das für uns als Gemeinde dieses Jahr uns vorgenommen, dass wir mal bewusst weniger planen, außer so diese Veranstaltung, die man eh hat, aber mal bewusst weniger machen und ein bisschen Ruhe haben, um uns dem brennenden Dornbusch zuzuwenden, um uns dorthin zu wenden, wo Gott wirkt und dorthin zu schauen, was er gerade tut. Denn da laufen wir manchmal so vorbei. Ein weiteres Beispiel dafür lesen wir in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Da geht es um Maria und Martha. Das kennt ihr bestimmt auch. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn, also Jesus, auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Auch hier sehen wir das. Und ich finde es so stark, Martha dient Jesus. Aber Jesus sagt, Maria hat das Gute getan. Und ich finde auch, das kann oft so sein, dass unser Dienst, den wir glauben, für Jesus zu tun, uns manchmal ablenken kann von dem, was Jesus tut. Also ich habe das sogar auch schon manchmal erlebt, dass Lobpreis mich abgelenkt hat von dem, was Gott sprechen möchte. Also manchmal müssen wir Dinge, die richtig und gut sind, beiseite legen, damit Gott sprechen kann. Und auch manchmal müssen wir unseren Dienst mal runterfahren und schauen, was Gott tun möchte. Und das ist oft so ein Punkt. Man kann im Dienst ganz schnell in so eine religiöse Richtung abfahren. Und das, finde ich, ist so ein Balanceakt, den man braucht. Zwar die Dinge zu tun, die gut und wichtig sind, aber indem trotzdem immer wieder sich Zeit zu nehmen, zu Jesu Füßen sich zu setzen. Und auch mal Dinge nicht zu tun, auch mal nicht zu dienen, sondern auch einfach mal nur sich hinzusetzen und zu hören, was Jesus hat. Und nicht vielleicht jeden Sonntag auf der Bühne zu stehen und Lobpreis zu machen, sondern auch mal unten zu stehen und Lobpreis machen lassen für sich. Das ist so wichtig, weil Dienst kann manchmal uns so davon abwenden. Und das beste Beispiel, finde ich, selbst Jesus hat diese Zeit gebraucht. Selbst Jesus hat sich dauernd Zeit genommen in Ruhe und hat seinen Dienst mal beiseite gelassen. Und da gibt es einige Bibelstellen, ich habe jetzt mal zwei, es gibt aber viel mehr als nur diese. Lukas 5, Vers 16 zum Beispiel, er aber hielt sich zurückgezogen an einsamen Orten auf und betete. Oder Lukas 6, Vers 12 bis 14, es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Und er verharrte die Nacht hindurch, die ganze Nacht hindurch, im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Und ich finde, das sind nur zwei Stellen, aber es gibt so viel mehr Stellen, die beschreiben, dass Jesus diese Ruhe brauchte. Jesus war ein Meister darin, sich zurückzuziehen an zurückgelegenen Orten, einsamen Orten und zu beten. Und jedes Mal, wenn er das getan hat, hat er sich auch abgewendet von Menschen, die ihn brauchten. Wir denken oft, dass Jesus immer überall hinkam und alle geheilt hat, und das stimmt auch. Aber es gab genauso Momente, wo er die Menge hinter sich gelassen hat und Zeit genommen hat, sich auf den Berg. Und Berg ist oft genau dieser symbolische Ort für die Begegnung mit Gott. Und ich finde hier auch spannend, vor einer wichtigen Entscheidung wie die Berufung seiner Jünger hat er eine ganze Nacht gebetet. Also auch das finde ich so wichtig, wenn wir irgendwie vor wichtigen Entscheidungen stehen, dann lass doch mal Gott sprechen. Und dann nimm dir doch mal nicht nur 10 Minuten Zeit, um zu hören, sondern nimm dir doch mal die Nacht hindurch Zeit, um zu hören. Und das finde ich so wichtig, also allein wenn Jesus diese Zeit brauchte, ohne Ablenkung, wie viel mehr brauchen wir diese Zeit? Wie viel mehr brauchen wir das, dass Gott zu uns spricht? Wie viel mehr brauchen wir das, dass wir uns auch mal zurückziehen, ohne Ablenkung an einen Ort? Und da ist die Lösung für mich, nimm dir einfach mal Zeit ohne Ablenkung an einem einsamen Ort. Und nimm dir viel Zeit. Ich weiß, Zeit ist ein kostbares Gut in dieser Zeit. Und wir klagen uns immer alle, wie wenig Zeit wir haben. Und der Tag müsste mehr als 24 Stunden haben. Aber ich glaube, dass Gott das genauso geschaffen hat. Und ich glaube, dass wir dafür zuständig sind, unsere Zeit gut einzuplanen. Und dass, wenn wir merken, wir haben keine Zeit mehr für Gott, sollten wir irgendwo was kürzen. Denn das ist das Wichtigste, das ist die Priorität. Wenn du keine Zeit mehr hast für Gott, dann kannst du die anderen Dinge eigentlich auch kürzen, weil die funktionieren nicht ohne Gott. Wir brauchen Jesus, wir brauchen das. Und wir brauchen das, dass wir uns Zeit nehmen, ohne Ablenkung. Lass dein Handy weg, lass alles andere mal weg und nimm dir Zeit ohne Ablenkung. Nimm dir viel Zeit. Dann ist für mich ein dritter Punkt noch, den ich habe an Störfaktor, dass wir irgendwie verlernt haben, wie Gott spricht. Ich glaube, wir müssen es neu lernen, die Sprache des anderen zu sprechen. Robbie, unser Pastor, der sagt das öfter mal und ich finde, das ist wahr, manche Menschen brauchen eine Übersetzung, auch wenn sie Deutsch sprechen. Aber manchmal haben die so eine gewisse Eigenart, die man nur übersetzen kann, wenn man sie kennt. Wir haben da so ein paar Leute in der Gemeinde, wo man immer wieder weiß, wenn da Sachen geschehen, das ist seine Eigenart. Da muss man jetzt gar nicht sich drüber aufregen. Und so ist das auch, je länger man sich kennt, also auch Eva und ich, wir wissen inzwischen mehr, wie wir kommunizieren, wie wir sprechen, auch dieses indirekte Sprechen. Gar nicht mal nur das, was ich sage, sondern auch, wie ich mich verhalte. Das spricht ja auch etwas aus. Und ich habe da ein Beispiel von unserem Hund. Wir haben einen Hund, der heißt Hope, der ist jetzt 3,5 Jahre alt und der ist ein sehr wilder Hund. Und der ist ein sehr unruhiger Hund. Also wenn wir mit dem Gassi gehen, ist es oft unruhig. Und gerade so Hundebegegnungen sind manchmal ein bisschen schwierig, weil er die Sachen einfach nicht einschätzen kann. Er kann so mit anderen Hunden sich nicht so gut und dann knurrt er manchmal, meint es gar nicht böse. Aber so ist er manchmal drauf. Und ich habe das immer wieder, dass ich dann mit ihm gehe und ich merke, er wird unruhig und ich sage ihm dann einfach mal, komm doch mal runter, entspann dich, ruhig, du musst gar nicht. Und irgendwann ist mir aufgefallen, der versteht mich gar nicht. Der versteht ja gar nicht, was ich sage. Wenn er einfach nur mal verstehen würde, was ich sage, du musst nicht so wild sein, du kannst dich entspannen, ich bin bei dir, das wäre so schön. Das wäre so entspannt. Aber es tut er nicht. Und ich hatte einen Moment, wo ich Gassi war mit ihm, wo ich genau diese Situation wieder hatte und wo Gott zu mir gesprochen hat, ja, so geht es mir manchmal mit den Menschen. Ich sage ihnen, entspann dich doch mal, komm doch mal runter. Und sie verstehen mich gar nicht, weil sie meine Sprache nicht mehr sprechen. Und wir müssen wieder lernen, diese Sprache Gottes zu sprechen. Und ich glaube, das größte Ding daran ist, Gott spricht die Sprache der Liebe. Und die haben wir manchmal verloren, verlernt. Wir müssen wieder mehr lernen, diese Sprache der Liebe zu sprechen. Und wenn wir das verstehen würden, würden wir manchmal viel ruhiger durchs Leben laufen. So wie Hope manchmal denken würde, verstehen würde, mein Herrchen ist doch neben mir, ich muss gar keine Angst haben. So würde es uns manchmal auch gehen. Gott ist doch neben mir, ich muss doch keine Angst haben. Und ich glaube, dass Gott das ganz oft spricht. Aber es ist die Sprache der Liebe und die müssen wir wieder neu lernen. Und der beste Ort, wo ich das lernen kann, ist in der Bibel. Die Bibel ist die Sprache Gottes. Hier steht die Liebe Gottes drin. Ich finde das so stark, weil wir wirklich erkennen können, wie Gott Geschichte schreibt mit seinem Volk, aber nicht nur mit ihnen, sondern mit jedem von uns. Und wie Gott dadurch sprechen kann. Und wie das Thema Liebe eigentlich durch die ganze Bibel durchgeht. Ist ja durch den ganzen Glauben, den wir haben. Jesus ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und das ist die Sprache der Liebe, die wir verstehen können und wo wir aber ganz besonders das in der Bibel finden. Habe ich eine Statistik gehört. Ich weiß nicht mehr die genauen Zahlen, aber es ging darum, wie oft Christen in der Woche die Bibel lesen. Ich sage jetzt keine Zahlen, weil sie falsch waren, aber ich kann euch sagen, es war erschreckend wenig. Und vielleicht auch da mal die Selbstreflexion. Hast du diese Woche schon Bibel gelesen? Und wenn nicht, warum nicht? Und ich habe das für mich echt gemerkt, dass Bibellesen kräftig ist. Da ist eine Kraft drin. Und ich unterschätze das oft. Da meine ich nicht jetzt einfach nur den Vers des Tages in der Bibel-App lesen, sondern ich meine wirklich in dem Buch zu lesen. Weil das ist das lebendige Wort Gottes. Darin begegnet Gott uns. Und ich habe das für mich gemerkt. Wir waren vor. Ah nee, das hat noch nichts damit zu tun, aber ich habe das im November oder so ungefähr, habe ich das neu für mich gemerkt, auch im Zusammenhang mit diesem ganzen Thema Ruhe und Zeit. Das war für mich nochmal der andere Punkt. Ich habe gemerkt, selbst wenn ich Ruhe habe, ist es ein Unterschied, als ob ich Zeit mit Gott habe. Also nur weil ich Ruhe habe, habe ich nicht automatisch Zeit mit Gott, sondern ich muss die Ruhe, die ich habe, auch noch in die Zeit mit Gott investieren. Und das habe ich dann mal wieder so richtig gestartet auch. Und mache das seitdem jeden Tag, dass ich früher aufstehe, eine Stunde, um Bibel zu lesen und um Zeit mit Gott zu haben. Und früher ging mir das so, dass ich müde geworden bin. Heute merke ich, das gibt mir mehr Kraft, als dass ich müde bin. Also ich stehe früher auf, nehme mir die Zeit und bin trotzdem fitter, wacher und gehe ganz anders durch den Tag, weil ich einfach mich fülle mit dem Wort Gottes. Und weil ich mich fülle mit den Verheißungen, die er für mich hat. Und weil ich merke, er spricht zu mir. Und selbst wenn ich mal einen Tag habe, wo ich jetzt nicht dieses Aha-Erlebnis habe, es ist immer gut. Also selbst wenn ich eine stille Zeit habe, wo ich sage, ich habe jetzt nicht groß was mitgenommen, ist es trotzdem gut. Es füllt mich trotzdem. Auch das müssen wir, glaube ich, mal lernen, unsere Erwartungen an diese stille Zeit nicht immer so hochzuhauen, dass Gott widerspricht wie ein Donner, sondern einfach nur die Zeit mit ihm zu haben, einfach nur die Beziehung mit ihm zu pflegen, einfach nur die Intimität mit ihm zu haben. Das ist es wert. Nur das ist es schon allein wert. Und das neu so zu haben, auch echt jeden Tag, das ist eigentlich ein Anspruch, den wir haben sollten als Christen. Jeden Tag Bibel lesen. Jeden Tag Zeit mit Gott zu haben. Jeden Tag Ruhe mit Gott zu haben. Und nicht immer nur mal einmal die Woche, wenn wir gerade Zeit haben dafür, sondern jeden Tag das mit reinzunehmen. Und nicht nur, dass mir das selber gut tut, sondern auch, ich lerne ja darin zu unterscheiden. Also oft ist es ja auch für uns, dass wir dann erwarten, von Gott zu sprechen, aber oft kann ich auch in der Bibel einfach Gottes Willen schon erkennen. Also wenn ich Dinge tue, die mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann ist es gut. Wenn sie nicht übereinstimmen, sollte ich das überdenken. Und das erkenne ich in der Bibel. Und es sollte unsere Richtlinie sein, auch zu leben, in dem, wie das da steht. Wir wollen uns auf das Fundament der Bibel stellen. Das ist für uns in der Gemeinde einer der größten Werte. Es muss biblisch sein. Und wenn du mit etwas ankommst, was nicht in der Bibel steht, ist mir das ziemlich egal. Wenn wir es aber biblisch bestätigen können, dann machen wir das auch. Auch das ist für uns immer ein Punkt von Korrektur, wenn Leute ankommen und etwas sagen, was sie gern ändern würden. Und es ist biblisch, dann sind wir offen dafür, das zu ändern. Wenn wir merken, aber wir sind da auf der biblischen Seite, dann ändern wir das nicht. Weil das ist das Wichtigste, dass wir an der Bibel uns festhalten, dass wir an dem Wort Gottes uns festhalten und dass wir das tun, was in der Bibel steht. Und außerdem erkennen wir auch Jesus darin. Je mehr wir die Bibel lesen, desto mehr können wir Jesus begegnen. Weil von Anfang bis Ende lesen wir von Jesus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber direkt nach dem Sündenfall steht, dass Gott jemanden schicken wird, der den Kopf der Schlange zertreten wird. Schon da lesen wir von Jesus. Und bis zur Offenbarung, in der Offenbarung geht es ja eigentlich auch nur um Jesus. Also es geht das ganze Buch über durch, geht es um Jesus. Und wenn wir die Bibel lesen, ist das der Ort, wo wir Jesus kennenlernen können. Wo wir mehr erfahren können über ihn. Und wo wir tiefer in die Beziehung mit ihm hineinkommen können. Das sind für mich drei Punkte, wo ich, es gibt glaube ich auch noch mehr Störfaktoren, aber das waren so drei, die ich irgendwie ganz wichtig fand und wo ich gemerkt habe, wir müssen an unserer Beziehung zu Jesus arbeiten. Wir müssen neu auch realistisch mal drauf schauen, wie tief ist meine Beziehung zu Jesus eigentlich wirklich, weil ich glaube, dass sie manchmal gar nicht so intensiv ist, wie wir uns das selber einreden, sondern wir brauchen echt eine neue Tiefe da drin und neu irgendwie uns abhängig zu machen von Jesus und vom Wort Gottes und diese Zeit mit ihm zu nehmen. Denn auch das kann passieren, das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil es ist in der Bibel. Es kann auch am Ende passieren, dass Jesus sagt, ich habe dich nie gekannt, selbst wenn du Christ bist. In Matthäus 25 steht das, da steht das Beispiel von den Jungfrauen mit den Öllampen. Ich lese es noch einmal kurz vor. Dann wird das Reich der Himmel 10 Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen aber waren klug und 5 töricht. Die Törichten nahmen zwar ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen mitsamt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam kommt, geht aus, ihm entgegen. Da erwachten alle jene Jungfrauen und machten ihre Lampen bereit. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Aber die Klugen antworteten und sprachen, nein, es würde nicht reichen für uns und für euch. Geht doch vielmehr hin zu den Händlern und kauft für euch selbst. Während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Danach kamen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Wir waren vor ein paar Monaten auf einer Lobpreiskonferenz im Süden und da war ein Sprecher aus Amerika, den wir sehr schätzen, der Jeremy Whittle, und der hat über Öl auch gesprochen und er hat gesagt, dass wir oft glauben, Öl steht für den Heiligen Geist und er hat das aber erweitert und hat gesagt, dass Öl steht für die Intimität mit dem Heiligen Geist, also die Beziehung mit dem Heiligen Geist, das, was uns zum Brennen bringt, der Stoff, der da ist, damit wir brennen. Wir alle haben den Heiligen Geist, das ist keine Frage. Aber das, was uns zum Brennen bringt, was den Heiligen Geist wirken lässt in uns, ist die Beziehung mit ihm. Ist das, dass wir hören, was er sagt? Ist das, was wir tun, was er sagt? Und in diesem Beispiel ist ja ganz klar, alle 10 Jungfrauen sind eigentlich Christen. Sonst würden sie ja nicht warten auf den Bräutigam. Sonst würden sie ja nicht warten auf Jesus. Aber es gibt 5, die keine Beziehung zu ihm hatten. Es gibt 5, die kein Öl hatten, die das nicht gepflegt haben und die dann zu den anderen 5 sagten, gebt uns was von eurem Öl. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Du bist verantwortlich für deine Beziehung mit Jesus. Nicht der Pastor, nicht die Ältesten, nicht die Leitung, sondern du. Und wir können das nicht an andere abgeben, sondern das ist deine Verantwortung. wie sehr du Zeit mit Gott hast? Ist deine Verantwortung, wie oft du Bibel liest? Ist deine Zeit mit Gott, die du pflegen musst? Und wir können ermutigen als Leitung, wir können dafür beten, dass die Gemeinde brennt. Aber ich merke das immer wieder, ich kann sie nicht zwingen. Sondern das ist die eigene Entscheidung von jedem Einzelnen von euch, wie du deine Beziehung mit Gott pflegst. Und deswegen ist es so wichtig, weil ich möchte nicht am Ende dastehen und Jesus sagt mir, ich kenne dich nicht. Sondern ich möchte ein zur Hochzeit treten. Und auch das ist mir jetzt nach anderthalb Jahren Hochzeiten mal ganz bewusst geworden. Wir haben ganz schön ausgesiebt, wen wir überhaupt eingeladen haben. Und ich würde sowieso nie jemanden reinlassen, den ich nicht kenne, auf meine Hochzeit. Da verstehe ich das sehr gut, dass Jesus sagt, ich habe dich nie gekannt. Nein, du kommst nicht rein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich unsere Beziehung mit Jesus führen. Jeder Einzelne für sich. Und da kannst du keinen anderen für verantwortlich machen. Sondern da bist du verantwortlich für. Und alle Wunder oder Gaben oder Wirkungen, die wir haben, sind nichts wert, wenn wir keine Beziehung mit Jesus haben. Es gibt ja das gleiche Beispiel, dass Jesus Jünger ausgesandt hat und sie haben in seinem Namen Dämonen ausgetrieben und was weiß ich. Und sie kommen zu ihm und er sagt auch zu ihnen, ich habe euch nie gekannt. Also auch da finde ich, wir können Wunder erleben, obwohl wir keine Beziehung mit Gott haben. Das finde ich schon stark, dass Gott trotzdem wirkt. Aber das ist nichts wert, wenn wir keine Beziehung zu Jesus haben. Wenn wir Jesus nicht kennen und wenn Jesus uns nicht kennt, denn das ist das, was er überhaupt getan hat. Das ist das, weshalb er gestorben ist. Er ist gestorben, damit wir wieder Beziehung haben können. Und wenn wir dann keine Beziehung haben, dann treten wir sein Opfer ziemlich mit Füßen. Denn dafür ist er gestorben, dass wir wieder reintreten können zum Gnadenthron, mutig und frei. Und dass wir diese Beziehung mit ihm haben können in seiner Gegenwart. Und er ist es so wert, dass wir unsere Zeit nach ihm richten. Oft erwarten wir von Gott, dass er seine Zeit nach uns richtet. Aber das tut er nicht. Er ist souverän, er ist Gott. Deswegen sollten wir uns nach ihm richten. Und wir sollten unsere Zeit nach ihm richten, unsere Prioritäten nach ihm richten. Wir sollten uns nach ihm ausstrecken. Und wir sollten Hunger nach ihm haben. Genau, und deswegen diese Punkte nochmal zusammengefasst. Deine Beziehung mit Jesus, grabe tief in deiner Beziehung. Bring Tiefgang da hinein, bau dein Fundament. Lass es nicht oberflächlich sein. Es gibt so viel mehr, als wir das erwarten können. Wir haben bei uns einen Spruch in der Gemeinde, es gibt mehr. Und den müssen wir eigentlich nie abnehmen, weil der immer wahr ist. Egal, wohin wir schon kommen, es gibt immer mehr. Bei Gott ist die Fülle, die wir uns nie vorstellen können. Also grabe tief, grabe mehr. Es gibt mehr für dich. Nimm dir bewusst Ruhe mit Gott. Lass mal allen Lärm abgedreht. Pack mal alles weg, was laut ist, was Hektik ist. Sag mal Leuten, nein, kann ich jetzt nicht machen, ich brauche meine Zeit mit Jesus. Nimm dir bewusst viel Zeit ohne Ablenkung. Manchmal ist es so, da gibt es Tage, da sind es nur 10 Minuten. Das ist auch total okay. Auch Jesus gibt es Beispiele, wo er eigentlich unterwegs war, auf dem Berg, in seinen Ruheort. Und er ist doch da geblieben, weil Menschen Nöte hatten. Es gibt diese Stellen, es gibt Geschichten, wo Jesus die Nöte anderer höher gesetzt hat. Und es gibt auch bei uns, wir müssen ja nicht lieblos werden darin. Aber nimm dir diese Zeit, nimm dir viel Zeit, versuch es zu tun. Lies die Bibel, lies das Wort Gottes. Und das nicht nur einmal die Woche, sondern versuch es jeden Tag. Und auch da, es geht überhaupt nicht um irgendwie einen Druck oder Religiosität. Wenn wir aus dem Druck heraus das versuchen, dann funktioniert es nicht. Das habe ich auch schon getan. Sondern es muss aus der Motivation sein, ich möchte Jesus mehr kennenlernen. Ich liebe Jesus und ich brauche mehr von ihm. Das ist die richtige Motivation. Und wenn wir das haben, dann steht in der Bibel, die sich Gott nahen, denen wird Gott sich nahen. Also nahe dich zu Gott, gib ihm die Zeit. Und wenn du merkst, du hast keinen Hunger, bete für mehr Hunger. Bete, dass du wieder Hunger hast. Denn wir waren auf dieser Konferenz und da gab es noch eine andere Sprecherin und da habe ich ein Zitat für euch mal mitgebracht oder zwei. Die hat nämlich gesagt, wenn ich krank bin, also natürlich krank bin, wenn ich irgendwie Fieber habe oder Magen-Darm, dann habe ich keinen Hunger. Und sie hat das umgesetzt und hat gesagt, wenn ich also geistlich keinen Hunger habe, bin ich krank. Und ich glaube, da steckt was ganz Wahres, was ganz schön Hartes, aber was Wahres drin. Wenn du keinen Hunger hast, dann stimmt was nicht. Denn wenn du Jesus gesehen hast, wenn du Jesus einmal geschmeckt hast, dann hörst du nie wieder auf, Hunger zu haben nach ihm. Also wenn du keinen Hunger gerade hast, dann bete für mehr Hunger und frage Gott, warum du keinen Hunger hast. Denn das ist für uns Christen nicht natürlich, dass wir keinen Hunger haben. Sondern es ist natürlich, dass wir uns nach mehr ausstrecken, dass wir uns nach mehr sehnen, dass wir Hunger haben. Das Zweite, was sie gesagt hat, das ist so ein bisschen, ist jetzt nicht wortwörtlich, sondern wie ich mich erinnere, dass sie gesagt hat, sie wurde gefragt, was ist denn für dich eigentlich so wirklich Anbetung? Und da hat sie gesagt, wenn ich Gott anbete, merke ich, dass es das ist, wozu ich zuallererst bestimmt bin. Das ist eigentlich unsere Berufung dazu, dass wir Gott anbeten. Das ist unser erster Zweck. Dazu sind wir geschaffen, Gott anzubeten. Es gibt ein Lied, das gerade für mich eins meiner Lieblingslieder ist, das heißt All is for your glory, alles für deine Herrlichkeit. Und da heißt es im Vers, heißt es, there's only one main purpose for existence. Es ist nur ein Hauptgrund, warum wir existieren. Und das ist, um dir Ehre zu geben, um dich zu anbeten. Und ich glaube, das ist so wahr. Diese zwei Punkte, wir brauchen Hunger nach Jesus und die finden wir auch oft in Anbetung. Weil wir da erkennen, das ist unser tiefster Zweck und das ist das, was mich am meisten erfüllt. Und ich merke das auch immer mehr, je mehr ich Lobpreis mache, desto tiefer führt mich das in meine natürliche Berufung hinein. Denn das ist das, wozu ich geschaffen bin, Gott anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Nicht mir, sondern ihm. Denn er ist es würdig, er ist es wert und wir wollen ihm alle Ehre geben. Ja, und dann ist für mich ein letzter Punkt, den ich ganz wichtig finde, wir sollten Buße tun. Wir müssen echt Buße tun dafür, wie wir manchmal Jesus behandelt haben. Für all die Male, wo wir an ihm vorbeigelaufen sind, wo wir seine Stimme nicht gehört haben, wo wir ihn missachtet haben. Wir müssen da echt mal wieder Buße tun. Und ich habe das für mich echt getan, weil ich gemerkt habe, dass ich eine Zeit lang echt das nicht durchgezogen habe, die Beziehung zu Jesus. Sondern wir müssen da echt umkehren und sagen, das ist falsch, wie wir leben. Wir geben dir viel zu wenig Raum in unserem Leben. Auf der gleichen Konferenz war eine andere Sprecherin, die ist Lobpreiserin im Gebetshaus Augsburg. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und die macht seit Jahren Lobpreis. Und die hat dann erzählt, dass sie schon lange Lobpreis gemacht hat, bevor sie Kinder bekommen hat. Und da war für sie der Gebetsraum, wo sie dann ihre Gebetsschicht hat, das war für sie der Begegnungsort mit Gott. Und dann hat sie Kinder bekommen. Und dann konnte sie nicht mehr so oft in diesen Gebetsraum rein, sondern war zu Hause und war in der Küche und musste kochen oder sowas. Und dann hat sie gemerkt, dass sie Jesus nicht kannte. Also sie kannte Jesus nur als den, der auf dem Thron sitzt, der in Gemeinschaft angebetet wird, wo alle sagen, heilig, heilig bist du. Aber sie kannte Jesus nicht als den Jesus, der bei ihr ist in der Küche, wenn sie kocht. Und dann hat sie gesagt, da musste ich Buße tun, weil ich Lobpreis gemacht habe, lange Jahre im Gebetshaus, andere geleitet habe, aber ich hatte keine Beziehung zu Jesus. Und ich glaube, das ist so ein Punkt. Wir müssen echt lernen, auch in unserem Alltag Jesus in einer Beziehung mit Jesus zu sein. Er ist nicht nur der, den wir sonntags anbeten, wenn wir zusammenkommen. Er ist nicht nur der, wo wir Lobpreis machen, sondern er ist auch der, der bei dir zu Hause ist, der bei dir auf der Arbeit ist, der bei dir in deinen Beziehungen ist, der in deiner Familie wirkt, der in deinen Freundschaften wirkt. Und das können wir jeden Tag erleben. Jede Stunde können wir das erleben, wie Gott wirkt, wenn wir ihn nur lassen. Und das ist so der Punkt, wo ich echt merke, dass ich Buße tun möchte, habe ich schon getan, aber auch, dass wir als Gemeinden, ich glaube, das ist nicht nur ein Problem von Salzgitter oder Wolfsburg, ich glaube, das ist ein Problem Deutschland auf jeden Fall, wo wir als Gemeinden die Beziehung mit Jesus vollkommen vernachlässigt haben. Und wo wir echt Buße tun müssen, weil wir jemandem dienen, den wir nicht kennen. Und da müssen wir neu hinkommen, dieses Fundament an erster Stelle zu setzen, auch alle Programme mal beiseite zu lassen und Jesus wirken zu lassen und die Beziehung mit ihm zu pflegen. Deswegen ist das für mich ein wichtiger Punkt, Buße, generell großes Thema, gibt es auch, könnte man nochmal eine andere Predigt drüber halten. Genau, aber ich möchte das gerne jetzt praktisch tun. Ich möchte euch gerne aufrufen, zum Gebet nach vorne zu kommen. Und wenn dich ein Punkt davon anspricht, ich mache das in meinen Folien eigentlich immer am Ende, diesen Punkt hier könnte dein Gebetsanliegen stehen, weil wir das oft erlebt haben, auch Eva und ich so im Gespräch, ja, der Gebetsaufruf hat mich jetzt nicht so angesprochen. Ich glaube, dass der jeden ansprechen sollte. Aber selbst wenn es das nicht ist, es wird dich keiner wegschicken, wenn du jetzt für was anderes beten willst. Also wenn du jetzt ein Gebetsanliegen hast, was auch andere, in eine andere Richtung geht, bist du trotzdem eingeladen zu kommen zum Gebet. Deswegen habe ich diesen Punkt immer ganz unten mit dabei. Aber wir wollen jetzt einfach beten, also Eva und ich werden auf jeden Fall beten. Und jeder, der ein Namensschild hat, habe ich gehört, ist auch eingeladen, sich vorne hinzustellen und zu beten. Und dann dürft ihr gerne nach vorne kommen und für euch beten lassen, wenn euch einer dieser Punkte anspricht. Und wir wollen gerne für euch beten. Und genau, vielleicht können wir ein bisschen Musik laufen lassen im Hintergrund in der Zeit. Und ich bete einmal kurz zu Anfang und dann seid ihr eingeladen, nach vorne zu kommen und Gebet zu empfangen. Jesus, ich danke dir, dass du unser Fundament bist im Leben. Ich danke dir, dass wenn wir tief graben bei dir, dass wir sicher sind, dass kein Sturm uns einreißen kann. Und ich danke dir, dass du alles getan hast, damit wir diese Beziehung mit dir wieder pflegen dürfen, wieder pflegen können. Ich danke dir, dass du uns die Fähigkeit zurückgegeben hast, deinen Willen zu tun und zu lieben. Und ich möchte echt Buße tun, Jesus, wo wir das nicht getan haben. Ich möchte Buße tun, wo wir an dir vorbeigelaufen sind, wo wir dein Opfer mit Füßen getreten haben. Und ich bete, dass du uns neu dahin führst, mit dir zu leben, in dir zu leben, in dir zu sein. Und dass wir neu das wirklich auch als Priorität setzen, dass wir es nicht als Luxus sehen, sondern als Fundament, als Grundlage, dass wir die Beziehung mit dir haben. Und ich bete, dass du uns da reinführst, das jeden Tag zu haben, Zeit mit dir in der Bibel zu lesen, von dir zu hören und einfach mal Ruhe zu haben, Lärm abzustellen, Hektik abzustellen, Ablenkungen wegzulegen und uns auf dich zu fokussieren, der du auf dem Thron sitzt, der du der König bist, der Herr der Herren und der Name über allen Namen, Jesus. Wir beten, dass wir neu in diese tiefe Beziehung zu dir hineinkommen und dass wir dich kennenlernen und dass du auch uns kennenlernst. Dass wir echt neu lernen zu kommunizieren mit dir jeden Tag, Zeit mit dir zu haben jeden Tag und einfach uns auf dich zu fokussieren und dass wir nichts mehr tun ohne dich, sondern dass wir alles tun, um dich zu verherrlichen, dass wir alles tun, um dir Ehre zu geben. Amen. Ich wurde noch kurz an eine Predigt erinnert, gerade im Gebet, wo es um den Heiligen Geist auch ging und wo der Prediger gesagt hat, es ist nochmal ein Unterschied, ob du den Heiligen Geist hast oder ob der Heilige Geist dich hat. Er hat das verglichen mit einem Schluck Wasser, dass wenn ich einen Schluck Wasser nehme, ist das Wasser in mir, aber es ist ein Unterschied, ob ich ins Wasser springe. Und das möchte der Heilige Geist, er möchte dich haben. Er möchte nicht nur, dass er in dir ist, sondern er ist in jedem von uns. Sobald wir Jesus empfangen haben, ist der Heilige Geist in uns. Aber wir sollen im Heiligen Geist sein. Und das ist ein Riesengebetsanliegen für mich, für unsere Ehe, für unsere Gemeinde, für alle, dass wir im Heiligen Geist sind. Nicht nur der Heilige Geist in uns, sondern wir in ihm. So, ihr dürft nach vorne kommen und Gebet empfangen.